Let's Talk NMOSD, der Podcast für Patienten.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Let's Talk NMOSD, der Podcast für Patienten. Mein Name ist Markus Oppel und ich freue mich sehr, Sie als Moderator durch die erste Staffel unseres Patienten-Podcasts zur NMOSD begleiten zu dürfen. Ich bin Pflegeberater und Sachverständiger mit dem Schwerpunkt auf seltene Erkrankungen und betreue auch mit dem Diagnosenbild NMOSD die ein oder andere Betroffene. Bei den Neuromyelitis Optica Spektrum Erkrankungen, die wir heute der Einfachheit halber mit NMOSD abkürzen, handelt es sich um seltene, schwerwiegende, chronische Autoimmunerkrankungen des zentralen Nervensystems. Das bedeutet, dass das Immunsystem, das normalerweise für die Beseitigung von Viren und Bakterien zuständig ist, sich gegen körpereigene Strukturen richtet und diese angreift. Dadurch kommt es zu plötzlichen und unvorhersehbaren Schüben, die häufig schlecht abklingen und so das Leben der Betroffenen körperlich sowie auch psychisch enorm belasten. Im Rahmen dieser Podcast-Reihe möchten wir den Weg der Erkrankung und die Gefühlslage der Betroffenen in den Fokus stellen. Je Folge werde ich mich mit einem NMOSD-Betroffenen über einen der vier Meilensteine, die ersten Symptome, den Weg zur Diagnose, die Diagnose selbst und die Therapie vertieft austauschen. In der heutigen Folge widmen wir uns dem Meilenstein die Therapie. Und dafür habe ich Carola eingeladen. Hallo Carola, schön, dass du da bist.
Hallo Markus.
Ja, vielen Dank, dass du uns an deinen Erfahrungen rund um die Therapie teilhaben lassen möchtest. Wir haben es uns zur Gewohnheit gemacht, erst ein bisschen reinzukommen, liebe Carola. Und deswegen habe ich tatsächlich mir gedacht, heute an diesem schönen Tag, an dem wir aufzeichnen, dich mit einer Frage zum Thema Urlaub zu belästigen. Carola, was bist du für eine Urlauberin? Berge oder Meer?
Im Optimalfall beides.
Oh, ja, sehr schön. Das ist eine schöne Antwort. Das heißt, wo hast du sowas?
Berge sehr gerne in Österreich und Meer war ich schon ein paar Mal in Griechenland. Und einmal sogar mit Segeltörn an verschiedenen Inseln, verschiedene Buchten angelaufen. Da kann ich immer super abschalten. Das ist ganz toll.
Momentan sitzen wir aber hier beieinander und sprechen über das Thema Therapie bei NMOSD. Und damit starten wir jetzt. Und ich würde als erstes tatsächlich ein bisschen zurückgehen und würde mit dir in die Vergangenheit schauen. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass mit deinem Körper etwas nicht stimmt? Wie haben sich die NMOSD anfänglich bei dir gezeigt?
Anfang war im Oktober 2020. Ich hatte 2 Monate davor einen Treppensturz, habe mit der Schulter gebremst und habe mir dann gedacht, ja, das ist nur eine normale Prellung. Und im Oktober konnte ich meinen Rucksack im Rettungswagen nicht mehr aus dem Fach heben. Der ist mir aus den Händen geglitten oder komplett zu Boden gegangen. Beim Duschen konnte ich eine Handbewegung mit der rechten Hand nicht mehr so ausführen wie gewohnt. Und habe dann auch das Gefühl gehabt, vom Gefühl her, die Handfläche innen, das ist nicht meine Hand. Mich berührt eine fremde Hand, obwohl es meine Hand ist. Die Rückseite, Handoberfläche, kein Problem. Handfläche innen selber, das war eine fremde Hand. Ganz seltsam. Und dann ging es los mit Arzt und Co. Und ich habe immer noch gedacht, das ist was an der Sehne, das ist was an der Sehne. Und dann war ich beim Neurologen. Und dann wurde es ganz anders.
Es wurde ganz anders. Ja, wie erging es dir im weiteren Verlauf? Vom Neurologen hast du dann direkt die Diagnose an den Kopf geschmissen bekommen oder hast du lange gebraucht, bis du beim Ärztemarathon im Ziel warst und endlich eine Diagnose hattest?
Hatte ich eigentlich sehr viel Glück. Der Orthopäde, bei dem ich war, wegen der Schulter anfänglich noch, der hat gesagt, das ist neurologisch, hat einen Termin ausgemacht und hat gesagt, wir prüfen aber alles durch. Man könnte, wie war die Formulierung, man könnte Läuse und Flöhe zusammen haben und hat mich ins MRT geschickt und der MRT-Befund in der HWS war auffällig. Dann haben sie noch einen MRT-Befund vom Kopf gemacht am Folgetag und mit beiden Befunden bin ich dann schon zu dem Termin bei der Neurologin, den du Orthopäde für mich schon ausgemacht hatte. Und auf dem Befundbogen stand dann, könnte eine MS sein. Dann dachte ich mir, naja, ist jetzt auch nicht gerade der Hit. Und die Neurologin nach dem Anschauen der Bilder, neurologische Untersuchung, erzählen, was alles so für Probleme sind, hat das erste Mal dann gesagt, naja, für eine MS wäre es atypisch, könnte eine NMO sein. Dann habe ich erst mal gesagt, was für ein Ding? Noch nie gehört, was ist das? Ja, eine NMOSD. Dann dachte ich mir, okay, ich muss zu Hause mal den Fachschinken wälzen. Und dann hat es, Februar war der Termin bei der Neurologin dann 2021, hat es dann noch bis zum 5. Mai gedauert, 21, und da war dann Diagnose Sicherung in der Fachambulanz in Klinik für seltene Erkrankungen.
Ja, wow, das ist ja tatsächlich dann doch eine ganz schöne Zeit, bis man dann letzten Endes seine Diagnose hat, auch wenn es bei dir tatsächlich sehr schnell ging. Und da muss man den ärztlichen Kolleginnen da auch großen Respekt zollen, dass sie wirklich, ja, ich nenne es immer gerne auch bei Hufgetrappel an Zebras denken oder wie bei dir Läuse und Flöhe zusammen vermuten. Ja, wenn dann die Diagnose steht, dann beginnt die Suche nach der passenden Therapie und erstmal den Weg bis zur Therapie zu finden. Wie war es bei dir? Was passierte nach der Diagnose direkt?
Ja, nachdem die Neurologin den Verdacht schon geäußert hatte, hat die mich gleich mal mit Lumbalpunktion, Bluttests und allem Möglichen gepiesackt. Also konnte ich schon mit Laborbefunden in Regensburg zu dem Termin gehen. Und da war dann eben auch nochmal neurologische Untersuchungen, nochmal aktuelle Laborwerte angeguckt und dann auch nochmal stationär kommen, nochmal eine Lumbalpunktion, das vom eigenen Labor vom Haus ist. Und dann war recht schnell klar, dass ich diese Seronegativform habe, also diesen Aquaporin-4-Antikörper habe ich nicht. Und in Regensburg, wo ich in Behandlung bin, haben sie dann gemeint, dann wird es auf eine Antikörpertherapie rauslaufen. Bekam dann so einen Infozettel mit, mögliche Nebenwirkungen, was alles sein kann, Kostenübernahme, Antrag. Und dann bin ich mit dem Zettel da gestanden, bin raus, weil das war mitten in der Pandemie, wie es diagnostiziert wurde oder die Sicherung war. Mein Mann hat, glaube ich, draußen schwielend hinterhergelaufen, weil er nicht mit rein durfte. Er durfte nicht mal mit ins Wartezimmer, geschweige denn zum Arztgespräch. Und das ist dann schon eine ziemlich heftige Keule. Also dir zieht es mir kurz die Füße weg und du denkst dir, was ist jetzt bitte passiert?
Wie ging es dir damals? Ich meine, wir müssen jetzt heute mal mit unserem Schwerpunkt Therapie da mal einen Fokus drauf legen. Und das ist auch ganz wichtig. Aber wie ging es dir denn tatsächlich? Dein Mann musste draußen bleiben, du warst da alleine drin. Hast du dich von den Kolleginnen und Kollegen, von den Ärzten gut aufgehoben gefühlt? Waren die, ich sag mal, nähesuchend oder warst du wirklich da alleine dann gesessen?
Bei dem Arztgespräch weiß ich heute noch, für mich war halt ganz wichtig, was habe ich? Ist es die MS? Ist es die NMO? Ist es vielleicht irgendwas ganz anderes? Für mich war ganz wichtig, ich muss wissen, was ich habe. Nach dem Prinzip, der Feind hat einen Namen, ich kann mir einen Schlachtplan überlegen, dass ich damit irgendwie klarkomme, dagegen angehen kann, was machen kann. Und ich habe Glück gehabt, dass ich ad hoc einen Termin bekommen habe, weil der Patient abgesagt hatte. Aber der Arzt, bei dem ich war, der musste an dem Tag den kranken Kollegen noch vertreten. Und mir sind alle paar Minuten, gefühlt wirklich sprichwörtlich 5 Minuten, von Telefonaten unterbrochen worden, von Station, der Patient auf Neurointensiv und keine Ahnung. Und dann frage ich, was habe ich? Ist es MS? Ist es NMO? Ist es irgendwas anderes? Ja, sie haben die NMO und zack, bumm, klingelt sein Telefon. Ich weiß noch, ich bin da gesessen, dachte mir, Schlag in die Magengrube, schau zum Fenster raus, ich sehe den Fliederbusch heute noch vor mir. Blauer Himmel, weißes Wölkchen, Fliederbusch. Das Bild werde ich nie vergessen. Und dann denkst du erstmal so, was zur Hölle, was ist jetzt kaputt und wie bringe ich das meinem Mann bei, der draußen schwielend in den Teer läuft. In dem Moment war ich sehr alleine im Gefühlsleben, in dem Chaos, in ein Loch gefallen, den Zettel mitbekommen, ja, jetzt gehen sie noch dahinter, machen sie den Termin aus für die stationäre Aufnahme und dann schauen wir da noch weiter. Und dann kommst du erstmal raus und denkst dir so, wie verpacke ich das jetzt, wie sage ich ihm das? Er hat mich nur gesehen und hat gewusst, was los ist. Sind dann erstmal beide da gestanden und dann überlegst wirklich, was läuft jetzt für einen Film ab. Es hat ein paar Tage gedauert, bis ich das wirklich gesetzt hatte.
Es ist also auch bei dir so gewesen, was man ganz oft so aus dem Leben von Patientinnen erfährt. Man macht sich erst Sorgen, wie es der Partner oder wie es das nahe Umfeld aufnimmt, bevor man selbst es realisieren kann. War es bei dir auch so ähnlich?
Ja.
Ja, okay. Das ist Wahnsinnsgeschichte und natürlich innerhalb einer laufenden, ersten live erlebten weltweiten Pandemie solche Diagnosen zu bekommen und solche Situationen durchleben zu müssen, ist grausam, aber es geht ja dann erst richtig los. Wir sind ja tatsächlich jetzt erst, dass du weißt, Tränen überströmt, was du hast und dann kommt es zur stationären Aufnahme. Wie lange hast du auf den Platz warten müssen oder ging es direkt los?
Das war nicht ganz 14 Tage später. Also es ging erstaunlicherweise alles sehr, sehr flott. Aber es würfelt alles über den Haufen, weil damals war ich noch im Rettungsdienst eben aktiv. Dann war so die Sorge, wie geht es mit dem Job weiter, mit der Erkrankung, funktioniert es? Dann fällst du aus, du bist Wachleitung, du bist für die Praxisanleitung zuständig. Da war so viel anderes, was nebenher auf mich eingeprasselt ist, wo ich noch gar nicht so realisieren konnte, wie ich habe das jetzt. Ich muss jetzt darauf Rücksicht nehmen, mein Leben ändert sich, weil es für mich doch ein paar einschneidende Sachen waren, die sich geändert haben.
Jetzt wollen wir tatsächlich mal einen kleinen Schritt weitergehen zum Thema Therapie. Du bist dann stationär gegangen und dann ging's los mit der großen Therapie. Was wurde gemacht?
Bei dem Stationäraufenthalt gab es dann nochmal einen Cortisonstoß über 5 Tage. damit möglichst von dem Schub alles so weit niedergebügelt wird, wurde es mir erklärt. Und dann war schon geplant, dass ich dann ein paar Wochen drauf, das war dann im Juni 2021, die erste Antikörperinfusion ambulant läuft, eben zur Schubprophylaxe, damit nicht noch mehr passiert, weil ja eben die Schübe meistens ja das Problem haben, dass sie sich nicht so gut zurückbilden.
Jetzt haben wir ja beim NMOSD die Besonderheit, dass es vor allem junge Menschen und insbesondere junge Frauen, die natürlich noch voll im Berufsleben stehen, trifft. Du hast schon kurz was dazu gesagt. Gab es was dir in dieser Phase geholfen hat, dass du wirklich hier berufsbildmäßig nicht weißt, wie es weitergeht, dass du nicht weißt, wie das mit der Erkrankung genau ist? Es läuft nebenbei noch eine Pandemie, der Mann ist definitiv auch gefordert. Gab es irgendwas, was dir geholfen hat? Gab es noch jemanden, der dir und deinem Mann geholfen hat dabei, das zu verarbeiten?
Wir haben zum Glück einen guten Freundeskreis. Ein paar Freunde waren im Vorfeld schon informiert, hey, es ist was im Busch, es könnte MS, es könnte NMOSD sein. Dann erstmal grob erklären müssen, was es ist, was ich selber rausgefunden habe, weil die meisten gesagt haben, was für ein Ding, noch nie gehört. Den ging es wie mir. Und in dem Stationäraufenthalt für den Cortisonstoß, da habe ich für mich beschlossen, ich weiß jetzt, was es ist. Ich tue es jetzt im Freundeskreis großkund und auch in der Familie. Davor hat es nur meine Mutter gewusst, das, was im Argen ist, aber ich habe ja noch 5 Geschwister. Und da habe ich dann im Bett liegend während der Infusion auf dem Handy getipselt, hey Leute, hört zu, ich habe. Und was da dann an Feedback kam von meinem Freundeskreis mit, lass dich nicht unterkriegen, wir sind für dich da. In der Arbeit kam dann von der Arbeitsgruppe, nimm dir die Zeit, die du brauchst, wir rocken das schon irgendwie, wir kriegen das, schau auf dich. Da war ich bei manchen echt wirklich total erstaunt, wie viel Unterstützung da von manchen Seiten kam. Auch dann zum Teil von manchen, wo ich mir gedacht habe, naja, die wissen es jetzt, aber da wird nicht großartig was zurückkommen, weil die sind eh relativ oberflächlich bei manchen Sachen oder lassen da nicht so viel Gefühlswelt raus. Da kamen zum Teil ellenlange Texte auf WhatsApp zurück. Und was mir dann auch geholfen hat, diese ganzen Sachen als Screenshots abfotografieren und habe die heute noch in ein Buch eingeklebt. Das ist mein kleines Antidepri-Buch bei Opti, wenn ich einen schlechten Tag habe. Dass ich dann da einfach reinschaue und mir denke, hey, bei so viel Unterstützung, dann muss ich auch weiterkämpfen.
Das ist ja eine wahnsinnig tolle Idee, die Screenshots auszudrucken und einzukleben, dass man eben nicht scrollen muss, sondern wirklich was physisch in der Hand hat, wenn es einem schlecht geht. Und du hast noch was erwähnt, dein Opti-Buch. Was können wir uns darunter vorstellen?
Muss ich erstmal erklären, wie es zu Opti kommt. NMOSD oder Neuromyelitis Optica, das ist so ein Monstrumwort. Und ich habe mir das von einem Freund, der Krebs hatte und sein Stomabeutel einen Namen gegeben hat, abgeschaut, dass die Erkrankung oder dein Begleiter auf dem Rest deines Lebens, weil das ist die Erkrankung ja, mit einem Namen irgendwie leichter erträglich ist. Deswegen habe ich für mich die NMOSD Opti getauft. Hat den Vorteil, an guten Tagen wird Opti gelobt, an schlechten Tagen wird er geschimpft. Und in dem Zusammenhang gibt es auch dieses Opti-Buch, wo ich dann in Tagebuchform mit lieber Opti heute bei der körperlichen Aktivität hast du super mitgespielt, danke dafür. Und wenn er mal einen schlechten Tag oder einen Schub raushaut, wo ich dann auch mal eins auf den Deckel haue und sage, hey, hast du eine Maus und einen Pony, was soll der Mist? Und dieses Gefühle niederschreiben bringt mir den Vorteil, dass dieser Frust aus dem Körper, aus dem Kopf einmal raus ist. Und dann ist es für mich eine andere Form von verarbeitet, kurz gesättigt. Du bist den Frust losgeworden und bist immer ganz so wütend, traurig, je nachdem, wie gerade die Grundstimmung ist. Und deswegen habe ich da mein Opti-Tagebuch und kann meinen Opti manchmal ein bisschen anscheißen.
Super, spannend, vielen Dank. Ja, eine Visualisierung einer Krankheit oder eine Personalisierung, damit ich tatsächlich dagegen persönlich vorgehen kann. Ja, liebe Carola, jetzt sind wir schon so weit, dass du Therapien hattest. Ich darf schon mal kurz vorwegnehmen, es hat funktioniert, dass du irgendwie weiter arbeitsfähig bist, aber da hat sich was geändert im Arbeitsleben. Ist das so richtig?
Ja, kamen leider trotz der Therapie mit den Antikörpern immer wieder Schübe dazu. Und der eine Schub hat dann zu einer Fußheberschwäche auf der rechten Seite geführt. Und die ist mittlerweile seit März mit einer Carbonorthese, so einer Schiene am Bein, weil ich sonst einfach zu oft hängen bleibe mit dem Fuß. Ich bin auch schon 3-mal auf die Nase gefallen, wegen meinem Bein. Und das ist im Rettungsdienst, wo ich gearbeitet habe, einfach nicht möglich, weil du weißt ja nie, bist du im 2. Stock oben, bist du in irgendeinem Graben unten, musst du in ein Unfallauto reinkrabbeln, was ich vorher ja 24 Jahre nonstop mehr oder weniger gemacht habe. Und da war Sicherheitsrisiko für die Patienten, für die Kollegen, aber eben auch für mich selber, dass ich mich verletze, viel zu hoch.
Das tut in der Seele weh. Ich bin ja auch Pflegefachkraft. Wenn man aus seinem Ursprungsberuf raus muss, den man wirklich in dem Fall Notfallsanitäterin maximal bewusst gewählt hat. Das tut weh.
Ja.
Wie hast du es geschafft, das zu überstehen?
Ich habe manche Tage, da knabber ich immer noch dran. Aber ich denke mal halt, erinnere dich an die schönen Sachen, die waren. Ich hatte wirklich auch wenn es im Rettungsdienst makaber klingen mag, viele schöne Einsätze oder viel von Patienten zurückbekommen, mal Dankeskarten, mal Schokolade. Einmal zum Beispiel eine Reanimation, wo sie uns am nächsten Tag extra alkoholfreie Pralinen gebracht haben aus der Konfiserie, damit wir sie im Dienst essen können. Und dem Patienten von diesem Einsatz geht es so gut, die lebt das Leben nach wie vor weiter, wie wenn nichts gewesen wäre. Das schönste Lob, was man überhaupt kriegen kann. Oder man denkt an die Hausgeburt, an die ungeplante, die man plötzlich hatte und so ein kleines Würmchen im Arm hat. Und meine Kollegen waren echt super. Die haben mir eine Abschiedsparty organisiert. Sowas, glaube ich, gibt es kein zweites Mal.
Du hast dir aus dem Negativen, was dir widerfahren ist, das Beste rausgeholt und hast es geschafft, das in dein neues Leben mit rüber zu retten. Das ist wahnsinnig eindrucksvoll. Aber du bist ja, ich sag mal zumindest ansatzweise, in dem Berufsbild geblieben oder zumindest weiter tätig mit Patienten.
Ja, ich habe das Glück, dass ich in dem Krankenhaus, wo ich sonst meine Patienten immer abgeliefert habe und hingebracht habe, in der Patientenaufnahme Fuß fassen konnte. Ja, knapp ein halbes Jahr, wo ich dort arbeite. Bin in der Ambulanz mit eingesetzt, weil wir zwei Arbeitsstellen haben. Einmal Ambulanz, einmal Haupteingang, den Infopunkt. Besetzen wir beides im Wechsel, mal da, mal da. Und in der Ambulanz oben ist es schön, ich sehe noch meine Kollegen. Ich kriege von der Übergabe vom Patienten noch was mit. Ich nehme Patienten, die fußläufig kommen, auf. Hört man auch was oder fragt nach, wie es geht oder irgendwas. Und die Schwestern sind auch manchmal ganz froh, weil ich ja eben eine entsprechende Vorbildung habe, wie nicht jeder von meinem Kollegenkreis ansonsten in der Aufnahme, dass ich mal eine Infusion richten kann oder ein Medikament aufziehen oder irgendwas oder beim Hochrutschen kurz helfen oder ein Patient schnell von A nach B mit dem Rollstuhl fahren. So bin ich wenigstens noch so ein bisschen am Patienten dran. Das ist schon ganz schön, wenn man schon sagt, man muss einen eigentlichen Traumberuf aufgeben. Ist das wenigstens ein würdiger Ersatz.
Ja, liebe Carola, gibt es irgendwas, was du rückblickend, wenn du jetzt wirklich zurückschaust auf deine noch gar nicht so lange Reise mit der NMUSD, gibt es irgendwas, was du rückblickend anderen Erkrankten oder auch den Angehörigen von Betroffenen raten oder empfehlen würdest?
Den betroffenen Erkrankten selber, nehmt euch und eure Symptome ernst. Und wenn auch ein Arzt der Meinung ist, das kann so nicht sein, poch drauf, weil du selber spürst deinen Körper, du weißt, was bei dir normal oder nicht mehr normal plötzlich ist. Bei mir war als Negativbeispiel, dass ich gesagt habe, beim Duschen passt eine Handbewegung nicht. So duscht man nicht. Wie ich unter der Dusche stehe und mich einseife, das ist meine subjektive Sache. Und wenn ich da eine Veränderung merke, die 40 Jahre nicht so war und jetzt auf einmal anders ist, dann ist das bitte ernst zu nehmen. Also das fand ich massiv einschneidend und echt mies, weil man sich dann veräppelt vorkommt. Angehörige, seid da, hört zu. Auch wenn es das 100. Mal ist, dass man über irgendwas erzählt, das sage ich meinem Mann immer wieder. Dankeschön, dass du mir zum 1000. Mal zuhörst, weil mich wieder das gleiche Problem gerade ärgert, weil es ja nicht jeder Tag gleich ist.
Jetzt hast du schon gesagt, du hattest 5 Schübe und keiner davon ist vollständig wieder abgeklungen. Wie geht's dir jetzt heute? Was ist bei dir das größte Problem? Was schränkt dich am meisten ein?
Mein Bein.
Das Bein, okay. Das heißt, die Fußheberschwäche ist das, was für dich das Schwerste am Umgang damit ist.
Ja, die Gefühlsstörung in den Fingern, das kann ich gut ausgleichen. Den Kraftverlust, das organisierst du über Muskeln, über Behelfsbewegungen, das geht alles. Aber das Bein, wenn du als Erwachsene, wo du sonst keine Probleme hattest, du weißt, es ist durch die Erkrankung bedingt, aber du fällst plötzlich auf die Nase, weil du eine falsche Rückmeldung von deinem Körper kriegst und die Beinbewegung nicht passt. Und das passiert dir mitten in der Stadt. Das ist peinlich ohne Ende. Du wirst wütend ohne Ende. Ich saß am Boden, habe erstmal dann geflucht beim letzten Mal, wo es mich auf die Nase gelegt hat. Ich hasse mein Bein. Dann habe ich erstmal so geguckt, hat das gerade jemand gesehen? Gott sei Dank, nein. Rappelst dich mühevoll wieder hoch. Und was ich der Erkrankung nebst meinem Arbeitsplatzwechsel auch sehr, sehr krumm nehme, ich habe in Eigenregie, freie Schnauze, mir das Joggen antrainiert bis 10 Kilometer. Konnte 3x 10 Kilometer laufen. Und mit dieser blöden Fußheberschwäche kann ich gar nicht mehr joggen.
Gibt es noch irgendetwas, was du noch nicht erreicht hast? Gibt es noch irgendwelche Ziele, die du erreichen möchtest mit deiner Erkrankung?
Ich habe noch nicht aufgegeben vom Kopf her, dass ich irgendwann mal wieder joggen gehen kann.
Okay, ja super. Ja, dafür gibt es Ziele. Ne? Mhm. Der Willen scheint da zu sein. Das kann ich auf jeden Fall hier bestätigen. Ja, liebe Carola, jetzt neigt sich unsere Zeit tatsächlich schon dem Ende zu und wir sind durch mit meinen Fragen, die mich und natürlich auch die Betroffenen draußen interessieren. Und ich bedanke mich ganz herzlich, liebe Carola, dass du heute uns hast teilhaben lassen an deinen Erfahrungen, positiv, negativ, an deiner Gefühlswelt, die sich verändert hat. Ich wünsche dir, dass dein Ziel, wieder joggen gehen zu können, so schnell wie möglich in Erfüllung geht.
Dankeschön.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war's schon wieder mit unserer heutigen Folge zum Meilenstein Die Therapie bei NMOSD. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und würde mich sehr freuen, wenn Sie die weiteren Episoden der Reihe Let's Talk NMOSD ebenfalls hören würden. Sie finden diese auf allen Podcast-Plattformen. Lassen Sie uns dort auch gerne ein Abo da, aktivieren Sie die Glocke und folgen Sie dem Kanal. Und wie immer, reinhören lohnt sich.
Let's Talk NMOSD, der Podcast für Patienten.